Pubertät und Gesundheit gehört auch untrennbar zusammen. Und ganz sicher wirst du in deiner Junghundegruppe Fragen zu Gesundheitsthemen bekommen. Und da ist es gut, Bescheid zu wissen, was so die Klassiker sind, die einfach normal passieren oder zumindest auch sehr häufig passieren können. Und eine Sache, die jetzt nichts mit Gesundheit zu tun hat, im Sinne von, es ist nichts Krankhaftes, aber es gehört zur körperlichen Veränderung, ist die Veränderung der Hündin, und zwar in diesem Fall die Läufigkeit der Hündin, die ja irgendwas zwischen ein und viermal im Jahr passieren kann. Beim Wolf ist es nur einmal im Jahr und das hat sich durch die Domestikation des Hundes verändert und wurde jetzt dazu, die meisten Hündinnen werden zweimal im Jahr läufig und im besten Fall irgendwie so einmal im halben Jahr. Also dass man das dann im besten Fall im Kalender markieren kann und sich das so einpendelt, dass es wirklich zuverlässig und gleichmäßig im gleichen Zeitraum kommt. Und natürlich ist es dann ein Grund, sich darum Gedanken zu machen, wenn das nicht passiert. Wenn bei einer jungen Hündin sich das noch vielleicht einpendeln muss, ist es notwendig und richtig und gesund, dass das bei einer erwachsenen Hündin in einer Regelmäßigkeit passiert, die man auch absehen kann. Und wenn es da Schwankungen und alle möglichen Dinge gibt, die unvorhersehbar sind, dann ist es ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen. So soll es nicht sein. So, anfangen tut das Ganze mit dem mit der Anöstrusphase eigentlich. Das ist die Phase, in der nichts passiert, wobei nichts passiert natürlich falsch ist, aber da ist läufigkeitsmäßig nicht viel los. Und das heißt, dass in dieser Phase auch der gesamte Gebärapparat der Hündin ziemlich brach liegt. Der ist kaum durchblutet, das schrumpelt alles zusammen, da kommt nicht viel an. Und in dem Moment, wo es losgeht, hormonell angetickt mit dieser ersten Läufigkeit, die völlig unterschiedlich passieren kann vom Alter der Hündin. Also es gibt Hündin, die werden mit 5 Monaten das erste Mal läufig. Es gibt Hündin, die werden mit 1,5 das erste Mal läufig. Das kann man also nicht so genau sagen. Und der Proöstrus, das ist dann die Phase, in der man das bemerkt, also in der die Hündin blutet. Das kann sich von 3 bis 17 Tage hinschieben. Das ist das, was wir so als Läufigkeit meistens sehen von außen. Das passiert deswegen, weil diese Gebärmutter und Eileiter und der ganze Kram, der vorher da so brach lag, durchblutet wird, aktiviert wird. Und durch diese Durchblutung das Blut durch die Schleimhaut durchtreten kann, weil es so stark durchblutet wird. Und dadurch blutet die Hündin. Also anders als beim Menschen, wo ja der Vorgang des Blutens macht, dass dieses nicht befruchtete Ei aus dem Körper rausgespült wird, hat das beim Hund eine andere Funktion. Deswegen kann der Hund dann auch trächtig werden, die Hündin, während sie blutet, während das beim Menschen ja genau umgekehrt so ist. Da ist nichts zu holen. Da wird das ungenutzte Ei einfach rausgespült aus dem Körper. Und bei der Hündin ist es, da wird alles durchblutet und dann wird die Schleimhaut durchlässig. Dann blutet die Hündin. Und die Östrusphase ist die, die danach kommt. Auch das kann wieder zwischen 3 und 21 Tagen variieren. Und das kann die Hündin auch so ein bisschen steuern. In dem Sinne, dass das auch ein bisschen davon abhängig ist von Möglichkeiten. Also sehr vorsichtig damit sein. Eine Hündin, die vielleicht noch nicht in diesen sogenannten Stehtagen, wie man sie auch kennt, ist, kann die durchaus dadurch einleiten, dass ein Rüde plötzlich zur Verfügung steht oder das Ganze nochmal verlängern, weil irgendwie die Möglichkeit sich gibt, doch noch zum Deckakt zu kommen. Also das ist, da darf man sich nicht auf irgendwelche Tagessätze verlassen, die können da sehr viel variieren und da ist die Natur sehr einfallsreich, Hunde dazu zu bringen, Nachkommen zu zeugen und die haben da viele, viele tolle Möglichkeiten und brauchen nicht viel Anläufe. Die nächste Phase ist der Diöstrus. Achso, Entschuldigung, du wolltest noch sagen, in diesen Stehtagen wird die Blutung weniger und der Ausfluss wird eher so wässrig, durchsichtig, orangefarben. Und Das ist tricky, weil man dann denkt, ach, die blutet ja gar nicht mehr, es ist ja jetzt nur noch ein bisschen, jetzt ist sie ja gar nicht mehr läufig. Nein, jetzt wird es erst interessant, denn da kann sie, da ist sie überhaupt zeugungsfähig, also aufnahmefähig. Das heißt, das ist der gefährliche Teil und meistens auch dadurch sichtbar, dass die Hündin sich dann den Rüden so ein bisschen an den Hals wirft oder hindreht und auch stehen bleibt, wenn die schnuppern, deswegen Stehtage. Also da wird es erst gefährlich, wenn es um ungewollte Welpen geht zumindest. In der ersten Läufigkeit läuft es häufig noch so ein bisschen verdeckt ab und die Rüden haben ganz oft in der ersten Häufigkeit kaum Interesse an der Hündin. Das kommt dann aber, darauf darf man sich auch nicht ausruhen, wenn die Hündin etwas älter ist, dann doch. So, dann kommt dieser Diöstrus und das kennst du als Scheinträchtigkeit oder auch Scheinmutterschaft. Und auch das ist eine lustige und komplizierte Kiste. Das passiert 4 bis 6 Wochen nach der Läufigkeit und ist normal und ist kein krankhafter Zustand, sondern dafür da, dass in einem Hunderudel, wenn es denn so wäre, sich die Zyklen synchronisieren. Das heißt, die Hündinnen gleichzeitig läufig werden, dementsprechend gleichzeitig Welpen kriegen oder eben auch nicht. Es kriegt ja nicht jede Hündin immer Welpen, gerade in einem Rudel. Es ist schon ein bisschen strukturierter, wer das darf. Ist aber sehr praktisch, wenn dann alle Milch geben. Das bringt die Welpen durch. Das heißt, diese Scheinträchtigkeit und Scheinmutterschaft ist dafür da, dass auch die nicht belegten Hündin einfach alles mit durchfüttern können, was geht. Also Fortpflanzungen haben Hunde auf jeden Fall perfektioniert. Und auch da, es wirkt dann manchmal so in dieser Phase, weil die Hündin dann so ein bisschen quengelig und jammerig oder still werden. Das wird dann häufig mit depressiv übersetzt. In einigen Fällen finde ich das ein bisschen reingesteigert, da eine Depression zu unterstellen, nur weil der Hund besonders ruhig ist. Ganz klar ist, durch die Hormone, die da ausgeschüttet werden, werden die Hunde häuslicher. Sie sind also lieber drin. Sie halten sich gerne an kuscheligen Plätzen auf, sie werden so anhänglich, sammeln vielleicht Stofftiere, Socken, ähnliches, tüdeln daran rum, packen das in ihr Körbchen. Es kann dazu kommen, dass die Hündin Milch gibt. Und das beste Mittel gegen das ausschweifende, scheinträchtig oder scheinmutternd sein ist raus in die Welt, Ablenkung. Auf gar keinen Fall an den Zitzen irgendwie streicheln oder den Bauch kraulen oder solche Sachen und das nicht aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Nicht jeden Tag gucken, ob die Hündin noch Milch gibt. Und dann beruhigt sich das auch wieder. Und im Zweifelsfall kann man natürlich einmal mehr zum Tierarzt gehen. Aber selbst eine Scheingeburt mit so Zitter- und Hechelanfällen, so richtigen krampfartigen, fast schon wehenartigen Krämpfen im Bauch, kann auch dazu gehören. Und ein bisschen aufpassen sollte man vielleicht dann als Besitzerin, dass die Hündin in der Zeit häufig starkes Territorialverhalten zeigt, wenn sie ihre vermeintlichen unsichtbaren Welpen hat. Häufiger dazu neigt, vielleicht mal irgendwie zu beißen, wo sie es sonst nicht täte. Und auch mit anderen Hunden sehr, sehr zickig werden kann, weil sie in diesem bemutternden Schutzmodus ist und die Hormone, die sie bildet, eben dazu führen, dass sie gewaltbereiter anderen gegenüber ist, die nicht zur Familie gehören. Und das muss man einfach mit einrechnen und im besten Fall gleich Hündinnenbesitzer sich so instruieren, dass sie sich in den Kalender eintragen, wann die Hündin in welche Phase kommt. Da spart man sich einfach irre viel Ärger, wenn man weiß, die wird jetzt läufig, Achtung, jetzt wird sie ein bisschen zickig, nimmst sie ran, jetzt ist sie läufig, jetzt kommen bald die Stehtage, in der Zeit sollte ich vielleicht nicht im Hundeauslaufgebiet Gassi gehen. Danach kommt diese Scheinträchtigkeitsphase, Scheinmutterschaftsphase, da lasse ich sie vielleicht nicht mit anderen Hündinnen oder Kastraten laufen, weil es zu Zickigkeiten führt, da mache ich vielleicht mal einen netten Ausflug an den Strand oder so, wo sie ein bisschen beschäftigt ist und räume diese ganzen Klamotten weg und lasse sie nicht alleine mit meinem super teuren Wildledersofa, das sie dann umgräbt, um eine Welpenhöhle darin anzulegen. Also man kann sich gut vorbereiten, ist alles nicht so schlimm. Wenn es losgeht mit der Läufigkeit, kannst du es gut erkennen und die Besitzerin auch. Die Hündin fängt meistens an, vorher wahnsinnig viel zu markieren. Also wirklich so, dass man sich denkt, kommen wir noch mal einen Schritt weiter heute oder gibt es nur noch Markieren? Das ist mal ein ganz gutes Zeichen, dass es jetzt losgeht. Die meisten Hündinnen, die kriegen eine Form von Stimmungsschwankung vorher. Die kann unterschiedlich ausfallen. Meistens so, dass sie dem Mensch gegenüber anhänglicher werden, anderen Hunden gegenüber zickiger. Man könnte auch sagen, alles, was zur Familie gehört, wird als netter gesehen. Alles, was nicht zur Familie gehört, ist plötzlich der Feind. Natürlich ausgenommen intakte Rüden. Die werden immer interessanter, je weiter das Richtung Stehtagen geht und werden auch vorher auch schon abgecheckt, auch wenn da eine Befruchtung noch nicht möglich ist, aber es wird durchaus schon mal ausgekundschaftet, wer sich dafür eignet und dann sind die natürlich total nett. Ja, und am Ende, ganz wichtige Zusatzinfo, weil es immer mal wieder so verbreitet wird, die Läufigkeit ist nicht das Ende der Pubertät und danach ist die Hündin erwachsen. Die Läufigkeit leitet quasi diese Hochphase der Pubertät ein. Die Hündin ist also nicht nach der ersten Läufigkeit erwachsen, ganz und gar nicht. Ähnlich wie beim Menschen, so ein Mädchen mit 12 oder 13 oder 14, wenn die das erste Mal ihre Tage kriegt, ist sie danach wirklich noch nicht erwachsen, sondern es heißt erstmal nur, dass der Körper potenziell geschlechtsreif ist. Was noch nicht heißt, dass man da loslegen muss, sondern dass es theoretisch jetzt in die Richtung geht.
Was noch häufig vorkommt, ist diese Junghundscheidenentzündung, Vaginitis. Hat auch irgendwie einen hormonellen Hintergrund, ne? Dass da zu viel los ist.
Ja, genau. Die haben, das ist normalerweise so, also diese Vaginitis, Scheidenentzündung der Hündin, die dann auch hochkriechen kann und zu so einer Blasenentzündung werden kann. Das muss natürlich behandelt werden, das ist total wichtig. Aber es muss sich da auch nicht so viel Sorge gemacht werden. Gerade Hündin vor der ersten Läufigkeit haben es häufig. Und es geht dann fast immer mit Einstieg in die erste Läufigkeit weg. Also sobald der Östrogenspiegel hoch genug ist, ist das Problem weg. Es kann dann wiederkommen bei kastrierten Hündinnen im Alter. Durch diesen Östrogenmangel können die dann auch wieder so eine Vaginitis und ständige Blasenentzündung entwickeln. Also Östrogen hat auch was sehr Gutes. Oder es hat viel sehr Gutes, aber das ist eine der Sachen. Es schützt vor diesen Vaginalentzündungen und hält die Schleimhaut intakt. Und das ist eine gute Sache, denn da kann einiges verrutschen. Und bei sämtlichen Ausflüssen und Tropfgeschichten vaginaler Art und Weise von der Hündin ist es immer gut zu gucken, was ist da los? Könnte das eine Vaginitis sein? Ist das Eiter? Ist das Sekret? Durchsichtiges Sekret vor der Läufigkeit, völlig normal. Ist dann so weißlich durchsichtig, tropft das manchmal runter? Ist das Blut? Ist das dieses flüssige Sekret in den Stehtagen? Egal, wie man jetzt also dazu steht und auch wenn das vielleicht ein bisschen ein Thema ist, was dir jetzt nicht so liegt, aber unser Rat ist, beschäftige dich damit, um da auch wirklich beratend zur Seite stehen zu können, weil dieses Thema passiert einfach und da nicht hingucken zu wollen, ändert nichts daran, dass die Hündin tropft und alles Mögliche da rauskommt und reinkommt und sich entzündet oder nicht entzündet oder reagiert und agiert. Und da zu wissen, was das bedeutet und ob das gefährlich ist oder nicht, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir in unserem Beruf mal gehört haben sollten.
Kommen wir zum nächsten unangenehmen Sekretthema beim Rüden. Das wirst du auch schon gesehen haben und so ein typisches Ding, dass ja Rüden so eine Art, wir sagen immer Schniedelschnupfen, das klingt ein bisschen eklig, aber so einen vermehrten Ausfluss Sekretgedöns am Penis haben. Und das ist, kann man unterscheiden in eine harmlose Nummer. Da heißt es Präputialkatar und heißt einfach nur, dass dieses Penissekret, Smegma heißt das, davon ist einfach zu viel da und das quillt da so ein bisschen raus. Also das ist erstmal normal, ist halt nur eklig. Ungünstig ist dann, wenn der Rüde anfängt, da wie wild dran rumzulutschen oder auch der Mensch anfängt, da wie wild dran rumzuspülen. Also dann anfängt das irgendwie auszuspülen, im schlechtesten Fall noch mit so Hausmittelchen wie Kamillentee oder so. Ne? Kamillentee ist immer sowas, das ist so in den Köpfen, dass das gut wäre für Schleimhäute und das ist ganz schlecht für Schleimhäute, weil da ganz viele Schwebstoffe drin sind, also ganz viel Substanz, die das total reizen, so gerade in diesem Gebiet. Mhm. Und dann, im schlechtesten Fall, oder weil irgendwie Bakterien, Fremdkörper, ne, durch das Gelutsche oder eben so Spülungen da eindringen, entsteht eine tatsächliche Vorhautentzündung. Die heißt dann Balanoprostitis. Und das ist doof. Ja. Also dann ist es wirklich krankhaft und das muss auch behandelt werden. Und da muss man so ein bisschen, das musst du ja jetzt nicht diagnostizieren, aber einfach drüber aufklären, dass das eine halt okay ist und das andere nicht mehr. Und dass man da so ein bisschen gucken muss, wenn es halt rot wird und eitrig, dass man dann schon zum Tierarzt gehen muss. Was halt auch dazu führen kann, ist so eine sogenannte Phimose, also Vorhautverengung, wenn einfach alles zu dicht ist. Das macht auch so eine Vorhautentzündung und das muss man operieren. Das kann es auch geben. Genau. So, was auch noch passieren kann beim Rüden im Zuge dieses Testosteron-Überschwangs, die da so haben, sind Themen mit der Prostata, also Prostatavergrößerung. Das sieht man daran, dass die oft, oder kann man daran sehen, dass die oft Schwierigkeiten haben, Kot abzusetzen, also sich dann irgendwie wieder hinhocken und dann geht's nicht und so, kann ein Ding sein. Es gibt auch Prostatasekret, das kommt auch aus dem Penis. Das sieht ein bisschen, ist ein bisschen dünnflüssiger, das sieht mehr so aus wie Pipi. Und das ist dann oft was, dann sitzen sie irgendwo und stehen auf und man hat das Gefühl, die haben jetzt da Pipi gemacht, weil da Prostatasekret rausgekommen ist. Das ist normal. Also das ist alles, da muss man natürlich so ein bisschen drauf achten, wenn sie da jetzt mega Probleme kriegen. Aber es ist erstmal so ein typisches Pubertätsthema. Mhm. Und kein Kastrationsgrund in der Regel. Also außer es nimmt jetzt extreme Ausmaße an, ne? Also da kann man natürlich auch mal einen Tierarzt zur Rate ziehen. Aber es ist nicht so ein, oh Gott, da muss man jetzt direkt was machen, sondern das hat alles damit zu tun, dass einfach diese hormonellen Abläufe gerne mal überschießend sind und dann halt auch so Themen machen. Mhm. Ein anderes Thema, bisschen weniger eklig, aber wir sind immer noch bei Sekreten und so. Es ist, was ganz oft junge Hunde haben, genau wie junge Menschen, sind Hautprobleme. Also auch die können so eine Art Welpen- und Junghund-Akne kriegen, also richtig mit Pusteln und eitrigen Pickelchen und so unterm Bauch zum Beispiel, weil die ganze Haut, das ganze Hautsystem noch nicht richtig ausgebildet ist. Ne? Diese ganzen Bakterienbesiedelungen und so alle noch so ein bisschen unausgegoren sind, neigen die dazu, da eher mal Probleme zu kriegen. Auch Schuppen haben vielleicht eine Neigung, Milben sich einzufangen, gerade so Demodex-Milben befallen gerne junge Hunde. Warzen ist auch so ein Thema. Mhm. Wer Kinder hat, kennt das auch von Kindern. Das ist auch was Kinder ganz häufig, wo Kinder häufig Probleme haben, gerade so junge Grundschulkinder. Auch da, weil einfach die Hautbarrieren und das ganze Gedöns noch nicht komplett ausgebildet ist. Beim Hund sind das dann so Maulwarzen, was die gerne kriegen. Ne? Also da geht man dann schon zum Tierarzt, aber es ist erstmal passiert. Also es ist relativ normal. Ich habe ja noch so ein schönes Penisthema vergessen hier.
Ja, wir können ja noch.
Das machen wir am Schluss. Weil das nächste Besiedlungsthema ist nämlich die Magen- und Darmschleimhaut. Auch die ist oft noch nicht richtig ausgegoren. Also auch Welpen und Junghunde haben häufig Probleme mit Magen-Darm-Geschichten, haben öfter mal Durchfall, reagieren vielleicht, also gerade dann auch zum Anfang der Pubertät, reagieren die dann gerne mal mit Durchfall auf Stress oder so. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, da finde ich auch ganz gut, einfach Bescheid zu wissen, du bist kein Tierarzt und du bist auch keine Ernährungsberaterin, aber ein bisschen wissen, dass das schon mal sein kann, weil was da häufig passiert ist, dass die Leute dann direkt anfangen, in Richtung Allergie zu denken und dann ein Allergie-Diät-Futter nach dem anderen ausprobieren, und das macht ja den Hund dann eher empfindlicher, ne? Also je weniger er dann Möglichkeit hat, damit sich auseinanderzusetzen, desto schwieriger wird's. Deswegen wäre jetzt unsere Devise, aber das ist jetzt wieder auch nur in unserer Welt so, da musst du so ein bisschen gucken, wie deine Ideen da sind. Erstmal ruhig bleiben, was ja immer eine gute Idee ist mit jungen Hunden, und erstmal gucken, das weiterfüttern oder wenn es doller Durchfall und Erbrechen ist, ganz normale Taktiken wie 24 Stunden nüchtern lassen, dann mal Schonkost füttern und dann nochmal gucken. Und dann geht das auch ganz oft wieder weg. Natürlich nicht, wenn das extreme Ausmaße annimmt und der Hund sich nur noch erbricht oder blutigen Wasserdurchfall hat, das, ne, dann ist halt nicht mehr lustig. Aber so ein bisschen sich klar zu machen, dass es, vieles davon ist erstmal normal, und dann ein Auge drauf zu haben natürlich.
Das ist ja noch dazu, das gilt ja für all diese Sachen, also mal abgesehen von der Vorhautverengung, die bleibt, aber ne, die Junghundvaginitis, diese ganzen Pickel, diese Magen-Darm-Geschichten, eventuell plötzlich nicht mehr so Verträglichkeiten mit irgendwas Futtermäßigen, das sind ja alles Dinge, die normalerweise mit Ende der Pubertät von ganz alleine weggehen. Auch dieser Schniedelschnupfen, auch wenn das eklig ist und nervt bei einem jungen Hund und wirklich mal nervige Ausmaße haben kann, die mit dem Wischmopp getilgt werden müssen, ist es gut zu wissen, dass das normalerweise nicht so bleibt. Das wird nicht lebenslang den Rüden verfolgen. Der wird nicht immer so durch die Gegend laufen. Und deswegen ist diese Devise mit dem Beobachten, Bescheid wissen, ruhig bleiben und im Zweifelsfall Tierärztin fragen, etwas, was wir sehr empfehlen, bevor da radikale Maßnahmen ergriffen werden, aus Angst, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist alles ein bisschen weniger krankhaft, als man denkt häufig.
Ruhig bleiben muss man auch. Bei der einen Situation, die ich eben noch vergessen habe, bei den Rüden-Themen, was tatsächlich manchmal kleinen Rüden oder jungen Rüden passiert, ist so eine Unfallerektion. Und da musst du einfach wissen, dass das recht dramatische Ausmaße haben kann. Es gibt zwei verschiedene Formen von Erektionen. Also was keine Erektion ist, wenn man einfach nur den Penis sieht, also dieses kleine Kaugummi, Ding,
wenn das so
der
sitzt.
Rüde, ne, genau, sitzt und das da so ein bisschen rauswurstelt, das wächst halt alles und dann, ne, drückt es das nach vorne. Dann gibt es aber eine Erektion, wo der Penis noch in seinem Fellmäntelchen drin bleibt. Das heißt, dann schwillt hinten, das ist so ein bisschen, als hätte der Rüde so zwei Eier und also so einen inneren Penis, so sieht das irgendwie aus. Mhm. Also die Verhärtung vom Penisknochen, ne, das schwillt an und dahinter sind diese Schwellkörper. Das sieht man, wenn man es dann sieht.
So, ja, wenn so gerade das, wenn sie auf dem Rücken liegen oder sowas,
ja, genau.
Dann erschrecken
das
sich. Das
wäre so Erektion Grad 1. Und dann passiert es aber dem kleinen Rüden schon mal, dass er so eine Kompletterektion bekommt, die eigentlich nur für den Deckakt gedacht ist, wo also der Penis komplett ausgeschachtet wird. Und das ist dann relativ eindrucksvoll, vor allem bei kleinen Hunden, finde ich. Und dann oft, also das, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, die erschrecken sich halt fürchterlich, weil das... Also es sieht super unangenehm aus und so wie die Hunde sich verhalten, ist es das auch. Also ich hatte das tatsächlich mit meinem eigenen Rüden, viele, viele Jahre ist es her, der das mit 4,5 Monaten oder so, der war, glaube ich, ein bisschen frühreif, in der Welpengruppe. Und der hat sich so erschrocken, der lief halt schreiend über die Wiese, alle anderen Hunde hinterher. Also man musste den erstmal da rauspflücken. Und man kann da nicht viel machen. Also muss einfach abwarten, bis es vorbei ist. Aber das war...
Im Zweifel zum Tierarzt. Manchmal unangenehm. Hilft so ein bisschen kaltes, nasses Handtuch drauflegen, dass es wieder... oder das so per Hand wieder, quasi den Mantel wieder versuchen drüber zu... ziehen mit ein bisschen Bepanthen. Ja, da muss man, je nachdem wie, aber es ist gut zu wissen, dass das passieren kann und dass das schmerzhaft ist und dass der Hund da auch Hilfe braucht. Ja.
Also genau, dass man die da so ein bisschen, ja, genau, das solltest du als Trainerin im Kopf haben, falls das mal passiert, weil das wirklich so ein typisches Ding ist in der Junghundgruppe. Mhm. Dann ist irgendwie eine läufige Hündin dabei oder vorbeigelaufen und dann wissen die ja gar nicht, was ihnen geschieht. Die haben ja keine Ahnung. Mhm. Und dann kann das echt so ein bisschen hart sein.
Ist aber alles halb so schlimm und auch die läufige Hündin in deiner Junghundgruppe soll natürlich bitte gern gesehen werden. Gast sein, denn all diese Dinge werden eigentlich eher komplizierter und schlimmer, je weniger Hunde sich damit auseinandersetzen dürfen. Die Rüden, die wissen, dass es eine Läufigkeit und Stehtage gibt, sind für gewöhnlich viel weniger nervig und läufigkeitsfokussiert als diejenigen, die gar nicht mehr unterscheiden können. Ist das eigentlich reicht schon Hündin oder Kastrat aus? Deswegen nimm die auf jeden Fall mit in deine Gruppen. Die dürfen dann natürlich nicht miteinander frei sich verlustieren, aber dabei sein und den Rüden beibringen, du musst dich zusammennehmen. Auch wenn ihr eine läufige Hündin ist, ist eine tolle Möglichkeit des Lernens für alle Beteiligten, denn darum geht es am Ende. Bestenfalls, dass nicht alles versucht wird, wegzukastrieren, sondern dass der Grund, warum die Rüden kommen, wenn man sie ruft, obwohl die läufige Hündin ist und die Hündin auch, Erziehung ist und nicht die Kastration, ob sie dann kommt oder nicht.